Sicher und gut vorbereitet ins nächste Campingabenteuer starten. Das geht am besten mit Verti, Deutschlands zweitgrößtem Kfz-Direktversicherer. Wer noch auf der Suche nach einer Wohnmobilversicherung für den nächsten Familienurlaub, den Roadtrip mit Freunden oder einen Wochenendausflug an die Ostsee ist, ist hier mit Sicherheit gut aufgehoben. Neben günstigen Preisen bietet Verti auch einen ausgezeichneten Kundenservice. Alles kann schnell und ganz einfach digital abgewickelt werden. Trotzdem habt ihr auch Ansprechpartner, die sich von Mensch zu Mensch um euer Anliegen kümmern. Alle Infos dazu findet ihr auf www.verti.de/wohnmobil.
Verti. Genau deine Versicherung.
Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Podcast.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Hauptsache raus, den Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere auch heute wieder die Sendung, in der wir uns mit dem Zustand des deutschen Waldes befassen. Da hat man ja in den letzten Jahren viel Beunruhigendes gehört, über den Borkenkäfer, über Trockenheitsprobleme, auch wenn die jetzt in diesem Sommer vielleicht schon wieder weit weg zu sein scheinen. Und einer, der sich aufgemacht hat, zu Fuß sich den Zustand des deutschen Waldes oder der deutschen Wälder genau anzuschauen, ist Gerald Klamer, von Beruf aus eigentlich Förster. Den Job hat er aber an den Nagel gehängt und ist seit Februar wandernd unterwegs, geht eine große Runde, 6000 Kilometer durch Deutschland, will noch bis November unterwegs sein. Und er ist uns jetzt aktuell aus Thüringen zugeschaltet. Hallo Gerald, schön, dass du Zeit für uns hast.
Hallo Katharina, das finde ich auch.
Gerald, wie kam es denn zur Entscheidung für dieses Projekt? Ist das ein über Jahre gereifter Plan gewesen oder eine relativ spontane Entscheidung, soweit man das bei so einer langen Tour so sagen kann?
Es ist natürlich nicht ganz spontan. Also so eine große Entscheidung kann man natürlich nicht ganz spontan treffen. Aber es ist auch nicht über Jahre hingegangen. Tatsächlich habe ich die Entscheidung im letzten Sommer getroffen. Da habe ich eine lange Wanderung durch die Alpen unternommen. 4 Monate war ich da unterwegs von Berchtesgaden zum französischen Mittelmeer. Und ja, ihr wisst das sicher alle, beim Wandern hat man den Kopf frei und kann halt auch mal Gedanken auf Dinge richten, zu denen man im Alltag schwer oder gar nicht kommt. Und da ist diese Idee entstanden. Tatsächlich ist es dem deutschen Wald noch nie so schlecht gegangen wie jetzt. Seit 2018 haben wir eine regelrechte Dürre. Viele erinnern sich vielleicht noch an das Trockenjahr 2003. Das war ja bis dahin so das krasseste, heißeste Jahr. 2018 war heißer, trockener. Und 2019 und 20, beide Jahre darauf folgend, waren genauso schlimm wie 2003. Und man kann sich natürlich vorstellen, 3 solche Jahre in Folge haben natürlich unseren Wald, der an ganz andere Bedingungen angepasst ist, schon teilweise an seine Grenzen gebracht. Ja, man kann darüber einiges lesen, aber ich dachte mir, ich muss mir mit eigenen Augen ein Bild machen, wie die Situation tatsächlich aussieht. Und du hattest es schon gesagt, ich bin Förster seit 25 Jahren in Hessen. Von daher kenne ich mich ein bisschen mit Wald und Waldbewirtschaftung aus. Und ich wollte natürlich auch sehen, wie denn die Waldbewirtschaftung woanders aussieht und vielleicht auch, was sich ändern sollte, um den Wald in dieser Situation nicht weiter zu destabilisieren, zu schwächen, sondern um den Wald zu stärken. Das ist so meine Motivation, meine Leidenschaft für den Wald sozusagen. Aber ich bin auch seit Jahrzehnten großer Wanderer, bin eigentlich ja auch schon in Wanderschuhen auf allen Kontinenten außer der Antarktis gewesen, in allen großen Gebirgen, Rocky Mountains, Himalaya, Anden und so weiter und so fort. und habe dabei natürlich auch viele Wälder und auch Nationalparks international kennengelernt. Ja, und ich wollte jetzt einfach mit diesem Projekt Waldbegeisterung diese beiden Leidenschaften zusammenbringen, um auch ganz gezielt auf den Zustand des Waldes aufmerksam zu machen. Und ich habe mir natürlich gedacht, um damit überhaupt ein bisschen in die Öffentlichkeit vorzudringen, das ist ja gar nicht so einfach, ist so ein, ja, ich doch sage, relativ außergewöhnliches Projekt, was so ein bisschen Inhaltliches zum Wald mit einem spannenden Abenteuerthema verbindet, genau das Richtige. Auch was zu mir passt. Mhm. Und ja, du sagtest es schon, seit Februar bin ich jetzt unterwegs, habe inzwischen ungefähr die Hälfte der Strecke und auch der Zeit hinter mir. Und ja, bis Mitte November will ich noch unterwegs sein.
Da habe ich ja schon wieder fast mehrere Fragen gleichzeitig. Aber mal als erstes, du sagst ja gerade, du hast so ungefähr die Hälfte der Zeit, die Hälfte der Strecke hinter dir. Zu welchem Fazit oder Zwischenfazit bist du denn bisher gekommen? Wie sieht's aus in den Wäldern, in denen du bisher warst?
Die Situation ist regional sehr unterschiedlich. Es gibt richtige Katastrophenregionen, wie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, Sauerland, Siegerland, Bergisches Land, wo ganze Hänge abgestorben sind. Es ist in der Regel die Baumart Fichte, das ist auch die häufigste Waldbaumart bei uns, die auf ganzen Flächen tot ist, abgestorben ist. Gar nicht mal durch die Trockenheit direkt, sondern die Trockenheit hat halt die Bäume geschwächt und die wurden dann halt ein leichtes Opfer für Borkenkäfer, die sie letzten Endes zum Absterben gebracht hat. In anderen Gegenden denkt man, die Welt ist noch völlig in Ordnung. Da gibt's also auch durchaus noch richtig intakte alte Fichtenbestände und man denkt, ja, der Borkenkäfer ist hier überhaupt noch nicht angekommen. Was mir besondere Sorgen aber macht, ist halt auch der Zustand unserer heimischen Laubbaumarten, vor allen Dingen der Buche. Bei den Fichten muss man sagen, in großen Teilen der Gebiete, wo sie heute wächst, ist sie halt vom Menschen hingebracht worden. Gehört da eigentlich auch von Natur aus gar nicht so hin und hatte schon immer große Probleme. Aber die Buche, das wäre von Natur aus die Baumart bei uns in Deutschland. Und wenn die auch Probleme kriegt, dann macht das natürlich schon große Sorgen. Allerdings muss man sagen, die ist nirgendwo so auf großen Flächen abgestorben wie die Fichte, sondern das sind in der Regel einzelne Bäume. Viele Kronen sehen auch schlecht aus, so hat vielleicht auch der eine oder andere schon gesehen, trockene Äste in der Krone. Die Bäume sind geschwächt, haben in ihrer Vitalität nachgelassen, sind aber größtenteils nicht abgestorben und haben größtenteils auch die Chance, sich wieder zu erholen. Und da ist halt so ein nasses Frühjahr und auch ein nasser Sommer bisher ganz toll. Also das gibt den Bäumen sicher nochmal eine gute Erholungspause. Also wie gesagt, die Situation ist regional sehr unterschiedlich, aber alle Waldbäume sind betroffen.
Das hatte ich gerade schon fragen wollen. Also diese, ich meine, abgesehen von diesen Starkregen, Unwasserkatastrophen, da braucht man natürlich nicht drüber zu reden, dass das furchtbar ist, dass, was jetzt gerade passiert ist in manchen Regionen. Aber ansonsten dieser recht nasse Sommer, über den viele stöhnen, für den Wald ist der super, ne?
Absolut. Absolut. Man sieht das auch, dass es den Bäumen richtig gut tut. Allerdings muss man natürlich sagen, dass das auch erstmal nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Zum Teil sind ja die Grundwasserspiegel regelrecht abgesackt. Und bis sich Grundwasser wieder auffüllt, da muss es schon wirklich viel regnen. Aber es ist auf alle Fälle gut, dass es jetzt wieder ein nasser Sommer ist. Und du hast natürlich recht, Regionen, die richtig von Starkregen, Unwettern betroffen sind, das ist natürlich dann nicht gut. Aber an vielen Orten hat es ja auch relativ regelmäßig und mit eher gleichmäßiger Menge geregnet. Und das ist natürlich super für den Wald.
Mhm. Und du sprachst gerade von den Buchen, denen es auch nicht gut geht. Ist das denn rein die Trockenheit oder leiden, haben die auch drunter gelitten? Ich weiß nicht, ist das eine stärkere Sonneneinstrahlung? Sind es mehr Hitzeperioden oder was setzt den Buchen noch zu?
Ja, da muss man sagen, dass gerade die Buche eine Baumart ist, die den Schatten liebt. Und wenn die der Sonne zu stark ausgesetzt sind, dann kriegen die Sonnenbrand wie die Menschen. Und da platzt dann die Rinde regelrecht ab Und ja, öffnet so natürlich Tor und Tür für Pilze, die da eindringen können, andere Schädlinge, die da sonst an die Buche nicht rangehen würden. Man muss aber auch sagen, dass ein Teil der Probleme bei der Buche auch hausgemacht ist. Von Natur aus wächst die Buche halt in dichten, schattigen Beständen. Und wenn die durch die Bewirtschaftung zu stark aufgelichtet werden, dann ist das eine wirtschaftsbedingte Schwächung, die ich auch an sehr vielen Stellen leider feststellen muss.
Mhm. Zu deinem Unterwegssein jetzt. Also du verbringst ja, so wie ich es verstanden habe, von 7 Nächten, also von einer Woche, schläfst du 6 Nächte im Wald direkt, oder?
Ja, das ist etwas unterschiedlich, aber ich blogge ja praktisch jeden Tag live und das braucht natürlich, ich habe einen Laptop auch dabei, das braucht natürlich relativ viel Strom und so einmal in der Woche, alle 10 Tage muss ich irgendwo eine Steckdose. Das ist nicht immer mit einer Übernachtung verbunden. Also jetzt zum Beispiel bin ich auf der Natura 2000 Station Possen hier in Thüringen zu Gast. Da kann ich auch meine elektrischen Geräte anschließen, brauche dann also keine Übernachtung in irgendeiner Unterkunft. Aber so im Schnitt ist es schon einmal die Woche alle 10 Tage, ja.
Und wenn du so viel im Wald übernachtest und das ja wahrscheinlich auch überwiegend ohne Zelt, oder?
Ja, Zelten im deutschen Wald ist ja verboten.
Ja, eben, genau.
Nach allen Landeswaldgesetzen. Aber was nicht verboten ist, ist einfach das Übernachten. Und wenn das Wetter halbwegs gut ist, sprich kein Regen fallen könnte, dann schlafe ich einfach unter dem Sternenhimmel. Das ist für mich das Allerschönste. Ich habe aber auch einen Tarp dabei als leichten Wetterschutz. Den ich dann halt oben drüber habe.
Klar. Was ich nämlich gerade fragen wollte in dem Zusammenhang, ändert das jetzt auch nochmal deinen Blick auf den Wald oder einzelne Bäume, die Wahrnehmung? Oder ist das, wenn du ein Vierteljahrhundert als Förster tätig warst, da ist man so viel im Wald gewesen, sieht man dann jetzt nicht mehr so viel Neues?
Das bei Tag und Nacht im Wald sein schärft natürlich schon auch meinen Blick. Aber ganz besonders etwas zum Lernen ist für mich, dass ich wirklich die sehr unterschiedlichen Regionen Deutschlands intensiv kennenlerne. Mhm. Als Förster kennt man natürlich seine Region sehr gut, ist natürlich im Studium und auch danach schon an der einen oder anderen Stelle auf irgendeiner Exkursion gewesen. Aber in der Intensität und dem Umfang, wie ich das jetzt mache, gibt's das halt sonst so nicht. Und ich lerne halt ständig irgendwas Neues. Ich wandere auch nicht nur ausschließlich. Also die 6000 Kilometer wandere ich natürlich schon am Stück. Also nicht ohne in öffentliche, ich steige nicht in öffentliche Verkehrsmittel ein oder sonst was. Aber ich habe ganz viele Ansprechpartner, so die ich dann auch besuche und mir von denen was zeigen lasse. Das ist so eine Mischung aus naturnah arbeitenden Forstbetrieben, Wissenschaftler, die gerade zum Thema Wald und Klimawandel forschen, Bürgerinitiativen, auch Einzelpersonen, die in besonderer Weise mit dem Wald verbunden sind. Und das rundet meinen Blick auf den Wald ganz stark ab und lässt mich auch ständig was Neues lernen.
Jetzt, wo du es auch gerade sagst, viele Wissenschaftler oder naturnah arbeitende Forstbetriebe, also man hört ja schon seit längerem, dass wir weg müssen von diesem massiven Fichtenanbau, von diesen großen Monokulturen und hin zu mehr Mischwald. Tut sich denn da jetzt eigentlich was?
Also das ist überhaupt kein neues Thema.
Nee, eben.
Das wurde vor 30 Jahren schon gesagt. Es ist auch etwas gemacht worden, aber in viel zu geringem Umfang. Und in diesen Tagen ist gerade der Waldbericht der Bundesregierung erschienen, der das eigentlich zahlenmäßig auch nochmal ganz gut wiedergibt. Die jetzige Schadensfläche, also wo der Wald abgestorben ist, das sind 180.000 Hektar. Das ist schon eine ganze Menge. Aber wo der Wald praktisch dringend umgebaut werden muss, weil er halt so gefährdet ist, das ist noch eine 10-mal größere Fläche. Also wir reden da wirklich über Dimensionen, die eine große Herausforderung, eine große Aufgabe bedeuten. Und da muss man einfach zu dem Schluss kommen, in den letzten 30 Jahren ist da einiges verschlafen worden. Wir kommen natürlich auch zum Teil viel zu spät dabei. Denn wenn der Wald erstmal auf großer Fläche abgestorben ist, ist es auch gar nicht so einfach, ihn da wieder hinzukriegen. Und viel besser wäre es, die vorhandenen Fichtenbestände schon jetzt mit jungen Buchen oder auch Weißtannen zu unterpflanzen, um so halt einen Mischwald zu erhalten, wenn dann irgendwann tatsächlich die Fichten durch Borkenkäfer oder sonst was absterben, dass immer noch der Wald da ist. Und ja, das hat man einfach nicht genügend gemacht in den letzten Jahrzehnten.
Aber ist jetzt nicht auch, ich muss mal so naiv fragen, bei den Weltmarktpreisen, die es gerade für Holz gibt, ist da nicht auch ein guter Zeitpunkt, dann, weiß ich nicht, ein paar mehr Fichten zu fällen, um dann den Wald umzubauen? Oder sagst du halt, naja, so viele junge Bäume, die haben dann erstmal wenig Chancen, zum Wald zu werden?
Also man muss einen Fichtenwald gar nicht so stark auflichten, um Buchen oder Tannen darunter zu pflanzen. Da reicht schon so ein ganz leichter grüner Schimmer. Also deswegen muss man gar nicht so viel extra Bäume fällen. Auf vielen Flächen wäre das jetzt schon möglich. Also das hängt überhaupt nicht von der Vermarktbarkeit der Fichten ab.
Aber auch nochmal eine Frage zum Thema Holznachfrage. Der Hans-Joachim Schellenhuber, der ehemalige Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, der plädiert ja ganz stark für mehr Hausbau, Gebäudebau mit Holz, weil die Zementindustrie so klimaschädlich ist. Und auch da stimmen einige oder viele andere Experten zu. Siehst du das auch so? Gibt es dafür überhaupt genug Holz?
Grundsätzlich sehe ich das auch so. Allerdings muss man sagen, zurzeit wird der größte Teil des Holzes, was bei uns eingeschlagen wird, mehr oder weniger für Wegwerfprodukte eingesetzt oder auch für eine direkte thermische Verwendung, also sprich zum Beispiel Brennholz zu Hause. Das sind allein schon 30% eine direkte Verbrennung der jährlich eingeschlagenen Holzmenge. Wenn man dann noch die sehr kurzlebige Holzverwendung in Verpackungen, Papier, aber auch Paletten und so weiter nimmt, dann bleibt unterm Strich gar nicht mehr so viel langlebig verwendetes Holz übrig. Und da müssen wir natürlich hinkommen. Holz ist auch eine wertvolle Ressource, die viel zu schade für einen kurzfristigen Einsatz ist. Also eine langfristige Verbauung in Häusern ist natürlich das, was wir eigentlich brauchen, was auch klimafreundlich ist. Aber Holzverbrennung zum Beispiel setzt genauso Kohlendioxid frei wie die Verbrennung von Öl, Gas oder Kohle. Es ist dann zwar langfristig so, dass die Bäume ja nachwachsen und dann auch wieder Kohlendioxid speichern, aber wir haben es natürlich bei der Klimaerwärmung auch mit einem Zeitproblem zu tun. Und von daher sollte man nach Möglichkeit die Verbrennung von Holz so weit wie möglich auch einschränken. Und da sind halt auch Entwicklungen in den letzten 10 Jahren oder etwas länger passiert, die eigentlich nicht so furchtbar positiv sind. Also die stärkere Förderung von Holzheizungen und so weiter und so fort. Ne? Wirklich nachhaltig ist halt Energie aus der Sonne oder aus dem Boden. Ne?
Und für Holznutzung halt der langfristige Einsatz.
Genau.
Das heißt aber auch, Leute, die so einen schönen gemütlichen Kaminofen haben, die sollten sich dreimal überlegen, wann sie den anmachen.
Ja, wobei natürlich ist so ein Kaminofen was Schönes und ich würde jetzt auch nicht sagen, um Gottes Willen, man darf keinen Kamin mehr anstecken. Ne? Aber man sollte sich natürlich schon immer auch bewusst machen, dass das Feuerchen, was da brennt, natürlich schon auch Kohlendioxid freisetzt. Ne? Und dann vielleicht doch nicht jeden Tag, sondern halt wie bei vielen anderen Sachen auch einschränken das Ganze.
Ja. Und wo siehst du noch, also abgesehen davon, dass dieser kurzlebige Einsatz von Holz massiv reduziert werden sollte, wo siehst du noch Änderungsbedarf in der Forstwirtschaft?
Ja, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Punkten. Ich führe mal die wichtigsten auf. In den letzten 20 Jahren hat es sich als Standard leider bei uns eingebürgert, Rückegassen im Abstand von 20 Metern anzulegen. Rückegassen, das sind im Prinzip die Fahrspuren, über die das Holz aus dem Wald an die festen Wege gefahren wird, wo dann die Holz-LKWs kommen und das Holz aufladen und dann irgendwie ins Werk fahren. So, das, man braucht natürlich solche Rückegassen für die Waldbewirtschaftung, aber wenn man die im Abstand von 20 Metern mit 4 Meter Breite hat, dann bedeutet das schon rein rechnerisch 20% befahrene Fläche. In der Realität ist es auch oft viel mehr, weil die Flächen unregelmäßig sind und man daher oft noch ein stärkeres, ein höheres Befahrungsnetz hat. Und davon müssen wir unbedingt wegkommen, denn befahrener Boden kann bis zu 80% weniger Wasser speichern. Also man muss sich das so vorstellen wie ein Schwamm, der zusammengedrückt wird, sich dann aber nicht wieder entfalten kann. Also die Bodenporen, die das Wasser speichern, sind im Prinzip dauerhaft geschädigt.
Tatsächlich für immer, das erholt sich auch nicht jetzt in Jahrzehnten, oder?
Naja, in Jahrzehnten nicht, aber in sehr langen Zeiträumen schon. Aber wie gesagt, sehr, sehr lange Zeiträume. Und viel zu lange Zeiträume, um wirklich sowas anzurichten. Und diese starke Befahrung hat Einzug gehalten mit der Harvester-Technologie. Die gibt es im Prinzip seit 30 Jahren bei uns und ist immer noch weiter im Vormarsch. Diese Harvester, diese großen Holzerntemaschinen, können nur 10 Meter weit greifen. Das heißt, um an jeden Baum ranzukommen, brauchen die halt eine Fahrgasse alle 20 Meter. Und aus dieser technischen, rein technischen Notwendigkeit heraus hat man das auch fast überall so gemacht. Allerdings kann man das auch mit einer Kombination aus motormanueller Arbeit. Es ist nämlich auch ohne weiteres möglich, dass Menschen mit der Motorsäge die Bäume in Richtung Harvester fällen, also natürlich nicht, wenn der Harvester da ist, der kann die sich dann ranziehen und aufarbeiten. So ein kombiniertes Verfahren ist technisch ohne weiteres möglich, kostet natürlich etwas mehr Geld, aber dieses Mehr muss es uns wert sein, also auch dem Waldbesitzer letzten Endes wert sein, auszugeben für den Wald. Das wäre ein Punkt. Das Thema Mischwald hatten wir schon. Ich habe ja das Thema Buchenwald und zu starke Auflichtungen schon ein bisschen angedeutet. Ja, gerade die alten Buchenbestände, sprich 120 Jahre aufwärts und älter, das ist eigentlich unser Naturerbe. Davon ist eigentlich gar nicht so viel übrig geblieben. Es ist ein Schatz, den wir nutzen können, aber den sollten wir äußerst vorsichtig nutzen. Und zurzeit ist es einfach so, dass wir dem alten Buchenwald eine Atempause gönnen sollten und gar nicht nutzen, also in den ganz alten Beständen. Das haben einige Landesforstbetriebe auch schon so erkannt und setzen das um, zum Beispiel Rheinland-Pfalz. Aber das sollte eigentlich zurzeit zum Standard auf der ganzen Fläche werden. Ja, und dann muss man natürlich auch noch sagen, selbst ein noch so naturnah bewirtschafteter Wald kann nicht alle Funktionen eines Naturwalds ersetzen, sprich eines Urwalds. Im Wirtschaftswald kann man halt Bäume nicht wirklich so alt werden lassen, wie sie normalerweise werden würden, weil sie dann halt faul werden und das Holz nicht mehr so gut nutzbar ist. Man kann auch nicht diese Mengen an Totholz haben, die im Urwald ganz normal sind. Sprich, jeder Wirtschaftswald ist ein bisschen anders. Und daher sollten wir uns auch auf ausgewählten Flächen erlauben, Urwald wieder zuzulassen. Das ist eigentlich auch Ziel seit 2007 der Bundesregierung in der Biodiversitätsstrategie schon. Da wurde eigentlich ein Ziel von 5% des Waldes, der aus der Nutzung genommen werden soll, festgelegt. Ja, und das sollte bis 2020 erreicht sein. Inzwischen haben wir 2021 und sind leider immer noch nur bei 3,1%. Also da ist noch viel Luft nach oben und ich persönlich finde eigentlich auch, dass 5% recht bescheiden sind. Ich könnte mir auch durchaus 10%, zumindest im öffentlichen Wald, vorstellen, wie auch manche Bundesländer das jetzt schon haben. Aber auch im Wirtschaftswald brauchen wir Naturschutzelemente bei der Bewirtschaftung, sprich viel mehr Totholz als jetzt muss zugelassen werden, Habitatbäume müssen ausgewählt werden und so weiter und so fort. Ja, und dann vielleicht noch ein letzter Punkt. Manche sagen ja jetzt, unsere heimischen Baumarten, die sind alle nicht klimastabil, nicht richtig an die neuen Bedingungen angepasst. Wir müssen mit neuen Baumarten experimentieren, die müssen her. Ich sage, unsere heimischen Baumarten haben durchaus ein großes Anpassungspotenzial, gerade in der Naturverjüngung der Buche. Da werden sich schon dürreresistente Exemplare rauskristallisieren. Das sagt auch die Wissenschaft. Man muss sie nur lassen. Und Experimente mit neuen Baumarten sollte man nur unter wissenschaftlicher Beobachtung auf ganz kleiner Fläche machen. Denn das sind Experimente mit ungeahntem Ausgang. Natur ist halt nicht hundertprozentig planbar. Und das sollten wir uns auch nicht einbilden, dass das so wäre.
Das ist ganz interessant. So bei einigen Sachen, die du sagst, die ähneln auch so ein bisschen dem, was der Peter Wohlleben sagt, den meisten Hörern wahrscheinlich ein Begriff, ebenfalls Förster, beziehungsweise Förster gewesen, Bestseller-Autor. Und der sagt ja, der plädiert ja auch ganz stark für weniger Rückefahrzeuge und sagt eben auch, nee, wir sollten hier nicht fremde Arten, Baumarten einführen. Der spricht sich ja sogar für Waldbewirtschaftung mit Pferden aus. Siehst du das auch ähnlich, weil die eben halt den Boden so gut wie gar nicht verdichten? Oder ist das jetzt irgendwie, ist das altmodisch, romantisch, verklärend, Rückepferde einzusetzen?
Also es wäre illusorisch zu glauben, dass man die ganze Holzmenge mit Rückepferden aus dem Wald rausbringt. Das schaffen die von der Last her schon nicht und auch von der Zahl der Rückepferde. Also das wäre sicherlich nicht umsetzbar. Aber man kann auch heutzutage Rückepferde sehr sinnvoll einsetzen, nämlich in Kombination mit Maschinen. Das machen auch naturnah arbeitende Forstbetriebe. Da erreicht im Prinzip das mit Pferden gerückte Holzvolumen um die 20-30% der gesamten Holzmasse. Oh, das ist schon eine ganze Menge. Ja. Das ist auch toll, dass das gemacht wird. Aber Maschinen braucht man schon auch noch. Nur es sollte doch in geringerem Umfang als zurzeit durchgeführt werden.
Mhm. Und dann habe ich noch eine Frage, weil du auch gerade von Urwäldern sprachst, dass es mehr, ja, im Prinzip mehr Urwälder geben sollte. Und es ist ja, ich weiß die Zahl nicht konkret, aber es ist ja doch ein gar nicht mal so kleiner Teil des deutschen Waldes, ist Privatwald. Das weißt du wahrscheinlich, oder? Wie viel das ist?
Genau, das ist fast die Hälfte tatsächlich.
Fast die Hälfte. Mhm. Wäre es sinnvoll, da auch irgendwelche Anreize zu schaffen für Waldbesitzer, da Urwald entstehen zu lassen?
Ja, wobei für Privatwaldbesitzer noch sinnvoller wäre es, Förderinstrumente zu schaffen, um halt auch das zu honorieren, wenn Habitatbäume belassen werden, ein höherer Totholzanteil da ist und so weiter und so fort. Zum Teil gibt es solche Förderinstrumente auch schon, je nach Bundesland etwas unterschiedlich. Und ich denke, die Richtung geht schon ganz klar dahin. Aber bei den großen Flächen, die halt sich vielleicht dann auch wieder zum Urwald entwickeln können, handelt es sich eigentlich immer um Staatswald. Also da sehe ich den Staat, sprich die Bundesländer, eher in der Verpflichtung. Mhm. Aber es gibt auch Kommunen, wie zum Beispiel die Stadt Baden-Baden, die ohne eine Entschädigung einen großen Teil oder einen guten Teil ihres Waldes zum Beispiel dem Nationalpark Schwarzwald hinzugefügt hat. 400 Hektar waren das. Und sowas finde ich natürlich schon auch gut, wenn sich Kommunen mal für so naturschutzfreundliche Maßnahmen entscheiden.
Mhm. Jetzt reden wir hier oder haben viel gesprochen über Waldbesitzer oder waldbesitzende Kommunen, Regionen. Was kann ich denn als Person für den Wald tun, wenn ich nicht Waldbesitzer bin, was ja auch auf viele Menschen zutrifft?
Ja, also zurzeit werden ja so Baumpflanzaktionen groß propagiert. Da muss man sagen, man muss da schon unterscheiden, ob das wirklich sinnvolle Sachen sind oder nicht. Viele Flächen werden sich auch von Natur aus wieder bewalden. Da muss man gar nicht unbedingt pflanzen. Und wenn gepflanzt wird, sollte man nicht unbedingt auf ganzer Fläche pflanzen. Man kann der Natur durchaus schon mehr Raum geben. Damit will ich nicht sagen, dass Pflanzungen generell überhaupt keinen Sinn machen. Also da, wo weit und breit keine Laubbaumarten sind, wie das leider zum Teil der Fall ist, muss man natürlich schon pflanzen, um die da wieder hinzubringen. Also da muss man sehr genau schauen, aber grundsätzlich sind solche Baumpflanzaktionen durchaus vernünftig. Aber wie gesagt, man muss genau gucken. Was aber noch wichtiger ist für den einzelnen Bürger, ist halt, demnächst haben wir ja wieder eine sehr wichtige Wahl. Und ja, da sollte man natürlich schon auch gucken, welche Partei letzten Endes ein klimafreundliches, waldfreundliches Programm hat. Und das halte ich für heutzutage ein sehr entscheidendes Kriterium, was die Wahlentscheidung angeht. Mhm.
Ja klar, um gut leben zu können, müssen wir überhaupt erstmal weiter leben können sozusagen. Und ja, wir haben noch gar nicht so wirklich viel drüber gesprochen, wie jetzt ein typischer Alltag bei dir gerade aussieht. Also wie viel gehst du am Tag? Wie hältst du es mit Essen? Wirst du viel eingeladen? Gehst du in Supermärkte oder setzt du dich in Cafés?
Ja, eine ganze Menge Fragen. Also ja, mein typischer Tag beginnt mit den Vögeln im Prinzip. Also die wecken mich in der Regel. Frühstücke ich dann noch im Lager, also so in der Dämmerung. Ich esse Müsli normalerweise morgens. Müsli mit Babypulver, denn so richtiges Milchpulver gibt es ja bei uns im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in der Regel nicht im Supermarkt zu kaufen. Aber so Babynahrung ist da auch ganz gut. Und ja, so als kleine Ergänzung habe ich dann immer noch ganz gerne entweder Schokocreme, Honig oder Erdnussbutter dabei. Und ja, das gibt dann schon ganz gut Energie für den Tag. Und ja, ich habe meine Tour im Prinzip mit einer täglichen Strecke von 30 Kilometern geplant. Allerdings habe ich auch immer mal unvorhergesehene Verzögerungen, wo ich dann plötzlich auch Strecken über 40 Kilometer über längere Zeit laufen muss, um einfach meine Termine zu schaffen. Das ist nämlich schon eigentlich ein großer Unterschied zu einer normalen Wanderung, wie ich sie sonst mache, dass ich eigentlich ständig gucke, dann habe ich den nächsten Termin, so und so viele Kilometer liegen dazwischen, wie kann ich das schaffen? Also das hat auch schon eine ganze Menge immer schon mit einem gewissen Zeitdruck zu tun, weil letzten Endes, wenn ich einen Termin habe, kann ich die Leute auch nicht warten lassen.
Wollte ich gerade fragen, bist du schon mal zu spät gekommen oder hast du es bisher immer pünktlich geschafft?
Tatsächlich bin ich einmal zu spät gekommen. Das lag dann aber nicht an mir, sondern an meinem Partner für den Tag, der sich bei der Länge der Wanderung, wir hatten am Ende dieser Wanderung dann einen Pressetermin, ein wenig verschätzt hatte. Aber wie gesagt, da konnte ich überhaupt nichts für. bei den Terminen, die ich selber gemacht habe, war ich tatsächlich bis jetzt immer pünktlich. Das ist mir auch sehr wichtig. Und ja, ich kaufe in Supermärkten ein. Das ist so zwischen 2 und 5 Tagen. Also 5 Tage, das kommt schon auch durchaus öfter mal vor. Denn ja, auf meiner Strecke versuche ich eigentlich größere Städte so weit wie möglich zu vermeiden. Und in vielen Dörfern gibt es halt auch gar keine Supermärkte. Und da kann man sogar in Deutschland schon mal größere Strecken haben, wo dann auch direkt an der Strecke nichts ist. Also zwischen 2 und 5 Tagen habe ich immer im Rucksack. Zurzeit kann ich meinen Proviant auch ein bisschen aus dem Wald aufbessern. So die ersten Himbeeren sind ja reif, Heidelbeeren, dann gibt's Kirschen, Walderdbeeren und so weiter und so fort. Das ist eigentlich auch so ganz nett und bessert sicher meine Vitaminversorgung auch ein bisschen auf. Kochen tue ich gar nicht. Also ich habe weder einen Kocher mit noch einen Topf oder sonst was. Ich habe auch für mich festgestellt, dass es überhaupt kein Problem ist, also auch auf anderen langen Touren. Und ja, das ist auch auf dieser Tour jetzt so der Fall.
Echt, nur aber kaltes Essen, außer du kehrst mal ein oder beziehungsweise nur bist eingeladen. Essen,
oh je. so einkehren, die meiste Zeit auf meiner Tour bis jetzt ging das mit dem Einkehren ja überhaupt nicht, weil
Corona klar.
Da war ja alles geschlossen. Inzwischen geht das wieder, mache ich aber trotzdem nur sehr, sehr selten. Dann und wann werde ich tatsächlich auch eingeladen. Da freue ich mich dann immer ganz besonders und ja, da werde ich dann auch bekocht und weiß dann halt so ein schönes, warmes Essen mal wieder richtig zu schätzen. Denn das ist ja auch eine Sache bei so einer Tour, dass man gewohnten Komfort, sei es nun warmes Essen oder eine heiße Dusche, mal wieder richtig schätzen lernt. ganz toll.
Mhm. Oh Gott, ja, das glaube ich. Aber sag nochmal, das erschüttert mich jetzt doch gerade ein bisschen mit dem kalten Essen. Vor allem, hast du denn einen Kocher dabei, um dir wenigstens mal einen heißen Tee zu machen oder einen Kaffee, oder trinkst du auch nur Kaltes?
Nein, wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Kocher dabei.
Krass, und, okay.
Ich mache tatsächlich auch kein Feuer. Das ist ja verboten im Wald. Das ist auch ganz wichtig, gerade wenn es trocken im Wald ist, da auch wirklich kein Feuer zu machen. Tatsächlich hatte ich aber schon einmal ein Lagerfeuer. Da habe ich aber von dem Forstamt, was ich da besucht hatte, einen Platz zugewiesen gekriegt, wo das halt auch möglich war. Mhm. Aber ansonsten gibt es kein Feuer, kein Lagerfeuer und dementsprechend auch keinen Kaffee oder Tee.
Nee, selbst aber so ein kleiner Kocher, da braucht man ja...
Richtig, richtig kalt war.
Ich wollte gerade sagen, mein Gott, du bist im Februar aufgebrochen. Also wenn ich mir das vorstelle, und man muss ja jetzt kein Feuer machen, aber irgendwie so eine kleine Gaskartusche mit Kocher oder so, das könnte ich mir jetzt tatsächlich gar nicht ohne sowas vorstellen.
Ja, wobei ich hatte tatsächlich auch drüber nachgedacht, Kocher ja oder nein. Und ich hatte mal am Anfang so ein kleines Ausrüstungsvideo gemacht, wo ich überlegt habe, was ich dann mitnehme. Und da hatte ich tatsächlich in der einen Hand einen kleinen Gaskocher und in der anderen Hand meinen Hobokocher. Ein Hobokocher brennt ja so mit ganz kleinen Stöckchen und ist eigentlich auch schon eine ziemlich geniale Geschichte, was ich auf anderen Touren auch gerne dabei habe. Aber naja, ich habe mich dann halt dagegen entschieden. Gaskocher brauchen halt auch Kartuschen, Nachschub, und bei so einer langen Wanderung, 8,5 Monate, ist das halt dann doch auch gar nicht so einfach, immer an Nachschub zu kommen. Und man produziert natürlich auch eine ganze Menge Müll damit. Mhm. Und wie gesagt, Holzkocher mit Holzfeuer, das scheidet halt in Deutschland aus.
Mhm. Wo du es auch nochmal gerade sagtest, lange Tour, machst du Pausentage? So hörte ich das schon häufiger von Leuten, die eben so extreme Weitwanderwege gehen, wie den Pacific Crest Trail, dass man sich ja ab und zu auch mal regenerieren muss. Oder brauchst du sowas nicht?
Ja, richtige Pausentage mache ich eigentlich nicht. Aber an den Tagen, wo ich meine Gesprächspartner treffe, so wie heute, da ist mein Laufpensum natürlich stark reduziert. Von daher sind das auch dann die Tage, wo ich mich wieder regenerieren kann. Also so bewusste Pausentage in dem Sinne brauche ich aus diesem Grund halt nicht.
Und wenn du vorher schon so viel wandern warst, trekken warst, dann brauchtest du jetzt auch kein wirkliches Training zur Vorbereitung, oder bist du da doch bewusst häufiger lange Strecken gegangen, bevor es dann wirklich losging im Februar?
Nee, das habe ich nicht gemacht, weil ich bin eigentlich seit Jahren schon monatelang immer unterwegs gewesen. Und die Zeiträume dazwischen, wenn ich dann hier bei uns wieder im Wald arbeite, da bewege ich mich halt schon auch immer relativ viel. Deswegen komme ich also nie ganz aus dem Training raus, was halt auch schon ganz schön ist. Deswegen musste ich jetzt für diese Tour nicht bewusst trainieren. Aber wenn man diese Möglichkeiten nicht hat und sich dann so eine große Strecke vornimmt, dann ist es sicherlich keine schlechte Idee, da auch gezielt für zu trainieren. Das stimmt.
Du sprachst gerade deinen Beruf nochmal an, also dass du dich da viel im Wald bewegst. Wie ist denn die Planung für November und die Folgezeit? Gehst du zurück in den Beruf oder hast du andere Pläne? Reicht es dir, das mit dem Förster-Dasein?
Ja, ich habe ja meine Stelle als Forstbeamter gekündigt tatsächlich.
Okay.
Ich würde grundsätzlich sagen, dass es immer unmöglich ist, nochmal wieder da zurückzukehren auf irgendeine Försterstelle. Das ist aber zunächst nicht mein Plan. Und nach der Wanderung werde ich sehr viel damit zu tun haben, die Wanderung auszuwerten. Ich will halt ein Buch schreiben, ich will einen Vortrag ausarbeiten, den ich dann natürlich auch halten möchte an vielen Stationen, und werde damit halt jede Menge zu tun haben in der Zeit ab November erstmal.
Das heißt, es geht dann quasi in die Selbstständigkeit erstmal?
Ja, es ist eine gewisse Form von Selbstständigkeit. Allerdings muss ich auch sagen, ich werde schon oft gefragt, wie finanziere ich denn das Ganze und. Und dabei war das Wesentliche für mich, dass ich meine festen Kosten ganz stark reduziert habe. Also ich habe ja meine Wohnung auch gekündigt und aufgegeben. Das heißt, ich muss zurzeit auch gar keine Wohnung unterhalten.
Du hast nicht untervermietet oder so? So, ja, wo man denkt, okay. Mhm.
Habe ich auch drüber nachgedacht, das zu machen, habe ich aber tatsächlich nicht gemacht. Ich habe mein Auto verkauft, also von daher habe ich da auch überhaupt keine Kosten mehr. Und im Prinzip habe ich meine Habseligkeiten bis auf ein paar kleine Außenhaben, ein bisschen Kleidung, ein paar Bücher und so halt auch verkauft oder verschenkt. Also ich habe da relativ wenig an festen Kosten, was übrig geblieben ist. Und dementsprechend brauche ich auch gar nicht mehr so viel Geld verdienen. Wichtig dabei ist natürlich auch, dass ich für niemand sonst verantwortlich bin jetzt. Also ich habe eine Tochter, die ist erwachsen, die macht zurzeit ihren Master, ist also eigentlich aus dem Gröbsten raus und wird sicher in absehbarer Zeit viel mehr Geld verdienen, als ich jemals verdient habe. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Und solange ich nur für mich alleine letzten Endes verantwortlich bin, denke ich, dass ich schon genügend Geld verdienen kann. Mhm. Und was ganz wichtig ist, meine Ansprüche sind halt auch sehr gering.
Kannst du es dir denn, aber gut, ich meine, es ist auch noch eine Weile bis dahin, da vergeht noch etwas Zeit, aber so die Vorstellung wieder mit fester Wohnung und nicht mehr das, also ja, das Nomadendasein aufzugeben, ist das komisch oder denkst du da einfach noch gar nicht drüber nach oder denkst du, ja, man passt sich schon wieder an?
Du meinst im November, wenn ich dann zurückkomme? Mhm. Ja, da freue ich mich natürlich zum Teil sogar drauf. Weil es ist zwar einerseits schön, jeden Tag neue Eindrücke zu erhalten, aber andererseits ist natürlich so eine Ruhepause nach 8,5 Monaten dann sicherlich auch nicht schlecht, um das Ganze mal noch weiter sacken zu lassen und zu verarbeiten. Wobei, ich glaube, dabei hilft es mir schon sehr, dass ich jetzt auch während der Wanderung schon jeden Tag Tagebuch, also tatsächlich mit Stift und Papier schreibe und wie gesagt auch im Blog jeden Tag meine Eindrücke wiedergebe. Ansonsten denke ich, dass eine ganze Menge auch schon in so langer Zeit verloren gehen würde einfach. Aber ich freue mich tatsächlich schon auch darauf, eine Zeit lang dann wieder an einem festen Ort zu sein. Mhm.
Und jetzt muss ich zum Schluss noch leicht kritisch noch fragen. Du warst ja tatsächlich fast überall in der Welt trekkingmäßig unterwegs. Ich war da noch auf deinem anderen Blog in Skandinavien, Nepal, Neuseeland, Kanada, Afrika. Wie passt denn das zum Klimaschutzwunsch?
Das ist eine schöne kritische Frage. Da muss ich sagen, das passt natürlich schlecht im Prinzip, weil Fliegen schädigt natürlich das Klima ganz massiv. Allerdings glaube ich persönlich auch, das, was oft gesagt wird, dass man mit persönlichen Konsumentscheidungen was bewirken kann, daran glaube ich nicht wirklich. Und das zeigen auch viele Sachen, ob das nun das Thema Fliegen ist, das Thema Ernährung, sprich ökologische Landwirtschaft und. In all diesen Bereichen bringt eigentlich der persönliche Konsum wenig. Ich denke, dass wir einfach eine andere Politik brauchen, die halt dann auch Fliegen und solche Geschichten einfach teurer macht. Mhm. Und ich persönlich würde sagen, dass die meisten Leute fliegen ja, weil es ziemlich billig ist. Aber es war mir halt so wichtig, solche anderen Gegenden auch kennenzulernen, dass ich auch sicherlich einen höheren Flugpreis in Kauf genommen hätte. Und von daher ist für mich die Lösung des tatsächlich vorhandenen Problems viel Fliegen. Nicht die persönliche Entscheidung, fliege ich nun, ja oder nein, sondern sich dafür einzusetzen, dass die Politik so ist, dass das Fliegen insgesamt teurer wird. Mhm. Und da würde ich jederzeit absolut zustimmen, auch wenn ich persönlich dann mehr zahlen müsste. Mhm.
Okay, ja, also ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich überhaupt nie geflogen wäre und nicht weit weg gewesen wäre, aber es interessierte mich einfach gerade so, gerade vor dem Hintergrund deiner Wanderung.
Das ist auch tatsächlich ein Dilemma, ne? Aber andererseits finde ich es halt auch sehr wichtig, ein bisschen was von der Welt gesehen zu haben, um halt auch einfach Sachen bei uns einordnen zu können. Und ich denke nach wie vor, dass Reisen den Horizont ganz stark erweitert. Und wenn man nun sagt, ich beschränke meinen Reisekreis nur noch auf Europa, fände ich das halt ein bisschen schade, weil ich glaube schon, Weltoffenheit und Aufgeschlossenheit der Welt gegenüber entsteht durch Reisen, auch durch Begegnungen auf Reisen. Und das muss man natürlich auch irgendwo ins Verhältnis setzen zu den negativen Folgen durch das Fliegen. Das ist so.
Jetzt erstmal bist du ja weiterhin ökologisch vorbildlich unterwegs. Wohin führt dich deine Strecke jetzt in den nächsten Tagen oder bleibst du noch ein bisschen vor Ort? Nee, du ziehst ja meistens weiter.
Genau. Ich werde jetzt ganz viel in den östlichen Bundesländern unterwegs sein in den nächsten Monaten. Es geht jetzt weiter in Thüringen, an Weimar vorbei, dann Richtung Erzgebirge, ins Elbsandsteingebirge, dann halt ins ostdeutsche Flachland, durch die Lausitz, an Berlin vorbei, zur Müritz, an die Ostsee, bei Rügen. Und bei Lübeck erreiche ich dann halt wieder die westlichen Bundesländer und werde dann im Prinzip der Grenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt nach Süden folgen. Im Harz erreiche ich dann wieder das Mittelgebirge und der Endspurt ist dann im Prinzip durch Nordhessen zurück nach Marburg, wo ich aufgebrochen bin.
Da schließt sich dann der Kreis. Beim wievielten Paar Wanderschuhe bist du jetzt?
Tatsächlich erst beim zweiten, wobei das erste hatte schon ein paar hundert Kilometer runter. Ich muss allerdings sagen, das zweite Paar jetzt, das sieht richtig traurig aus. Hat kein Profil mehr, hat viele Löcher, aber ja, solange es geht, werde ich schon da noch ein bisschen weiterlaufen. Tatsächlich habe ich bei dem Freund, bei dem ich meine wenige Ausrüstung und die wenigen Sachen, die ich behalten habe, untergestellt habe, so ein kleines Schuhdepot angelegt. Und den werde ich bald mal kontaktieren, dass er mir das nächste Paar schickt.
Okay, dann ja, toi, toi, toi und überhaupt viel Erfolg für die weitere Wanderung, auf dass das Wetter einigermaßen mitmacht. Aber vor Regen, haben wir gehört, fürchtest du dich nicht unbedingt, solange es normaler, mäßiger Regen ist. Für unsere Hörer, ihr könnt Geralds Tour natürlich nachverfolgen auf seinem Blog Waldbegeisterung, auf den wir in den Shownotes auch verlinken. Da könnt ihr auch die Reise von Anfang an euch anschauen und viele interessante Beiträge lesen. Gerald, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit. Das war sehr interessant.
Ja, Katharina, ich fand es auch sehr nett. Ich fand deine Fragen auch super. Und ich hoffe, dass bei den Hörern auch ein bisschen was zum Thema Wald hängen geblieben ist. Und ja, wer Interesse hat an meiner Tour, kann natürlich auch auf dem Blog jederzeit nachlesen. Würde mich freuen. Auch Kommentare freuen mich natürlich immer sehr.
Genau, okay. Ja, dann sind wir am Ende angelangt. Danke für eure Aufmerksamkeit und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com und ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen sowie auf Facebook und Instagram. Bis bald, ciao!
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.